Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Freitagabend. An der vielbefahrenen Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln stehen die Autos in langen Schlangen. Auf den Gehwegen drängeln sich Passanten. Durch ein Tor betritt der Besucher den Heimathafen Neukölln, einen rund 150 Jahre alten, der Unterhaltung gewidmeten Gebäudekomplex. Er tritt ein in eine andere Welt. Der Ballsaal hinter dem Innenhof ist in warmes, rot-goldenes Licht getaucht. Rund die Hälfte der 250 Stühle ist bereits besetzt. Immer wieder springt jemand auf und begrüßt neue Besucher. Viele scheinen sich zu kennen. Das Publikum ist jung, gekleidet im lässigen Neukölln-Hipster-Style. Am Büchertisch herrscht Gedränge. Die Anthologie der Finalisten liegt ebenso aus wie Neuerscheinungen ehemaliger Open-Mic-Teilnehmer. Die Technik führt letzte Soundchecks durch. Die Blogger verkabeln ihre Laptops.
Höhenflüge der Jungen. Das Wettlesen beim Open Mic im Berliner Heimathafen Neukölln. Eine Reportage von Mechthild Landwehrmann.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zum 27. Open Mic, veranstaltet vom Haus für Poesie und der Crespo Foundation.
Thomas Wohlfahrt vom Haus der Poesie, das den Open Mic veranstaltet, eröffnet den Abend mit einer Rede, die 27 Jahre Open Mic und ihre Teilnehmer Revue passieren lässt.
Und heute sind nicht wenige so manches geworden, zum Beispiel Akademiepräsidentin oder Huche-Preisträgerin, Büchner-Preisträgerin, Deutscher Buchpreis, ob in Leipzig oder Frankfurt vergeben. All das gehört in diesen Zusammenhang und es bestand ja eigentlich der Ernte, wenn man es unter diesem Aspekt auch mal anschaut.
Die Messlatte ist damit hochgelegt, aber noch können sich die 22 Finalisten dieses Jahres zurücklehnen, denn der Open Mic beginnt am Freitag mit einem Kennenlern- und Workshop-Programm für die Neuen, auf den am Abend Buchpräsentationen ihrer Vorgänger folgen. Der Veranstalter hat dafür eine liebevoll ironische Bezeichnung gefunden.
Wir nennen das immer Ernteveranstaltung, also passend auch zur Jahreszeit, ja, Erntedank oder wie auch immer man das für sich sortiert. Ernteveranstaltung deshalb, weil das die Debütantenlesung ist. Also was ist rausgekommen oder wie kam es zustande, dass nun, kaum war man beim Open Mic dabei, voriges Jahr, vor 2 Jahren, bei Lyrik dauert es meist länger, ist der erste Band dann wirklich da.
Arthur Juke kommt auf die Bühne und stellt sein im Herbst bei DTV Bold erschienenes Buch Ting vor. Seine Hauptfigur Linus ist ein verkrachter Doktorand, der sich im Assessment Center wiederfindet.
Linus hat sich auf diese Runde vorbereitet, sein Leben zusammengefasst und zurechtgelegt, Details eingestreut und lange an einer Selbstdarstellung gebastelt, die überzeugend, aber nicht unrealistisch ist. Er hat noch Zeit, seinen Vortrag ein letztes Mal in Gedanken durchzugehen, sicherzustellen, dass er alle Punkte parat hat. Ein Bewerber zu seiner Rechten, der tatsächlich Dreadlocks trägt, erzählt eine Anekdote über ein Auslandspraktikum in Frankreich und bringt die Personaler und sogar einige nervöse Bewerber zum Lachen. Linus ist nicht sicher, ob er einstimmen soll, den Witz hat er verpasst. Seinem eigenen Vortrag fehlen auflockernde Momente, obwohl alle Ratgeber sie für unverzichtbar halten. Wieder kichern einige. Der Bewerber holt sich jeden Lacher einzeln mit einem kurzen Blick ab. Seinem Auslandsaufenthalt in Paris schloss er ein Studium an der London Business School an. Den Master hat er in Frankfurt absolviert. Es folgten Praktika bei VW, ThyssenKrupp und McKinsey. Er macht eine Kunstpause und dann schließt er ab. Im Übrigen bin ich 24 Jahre alt. Götz, die Personalerin, nickt zufrieden und macht eine kurze Notiz auf ihrem Klemmbrett. Egal, was Linus aus seinem Leben rausholt, den Typen mit den Dreadlocks wird er nicht übertrumpfen. Er versucht, die ersten auswendig gelernten Sätze seiner Vorstellung gedanklich zu rekapitulieren, doch sie sind verschwunden. Da ist nichts als Leere, als hätte er nie gelebt.
Musik Nach Arthur Juk liest Demian Lienhardt aus seinem Debütroman »Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat«, erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt. Außerdem präsentiert Saskia Wazecha ihren Lyrikband »Approximanten«, der von Mattes und Seitz Berlin verlegt wird. Sie alle waren Finalisten beim Open Mic, gewannen jedoch nicht. Ein Anfang war es trotzdem, so Arthur Juk.
Ja, es ist schon so, dass einigen Leuten dann der Text gefällt, also Lektoren, Lektorinnen, Agenten, Agentinnen. Und dann kriegt man halt Karten und E-Mails danach. Und wenn man will, dann kann man sozusagen dadurch schon in diese ganze Branche reinkommen und sozusagen der Veröffentlichung eines Buches näher kommen. Auf jeden Fall. Also was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass ich mich im Literaturbetrieb, wenn man das so nennen kann, mittlerweile viel mehr angekommen fühle. Also ich bin nicht mehr so aufgeregt, wenn ich hier auf die Bühne gucke und hier stehe. Andere Sachen wiederum, die ändern sich nie. Zum Beispiel, ich freue mich auf die Lesung, ich bin aufgeregt und morgen fängt der Wettbewerb an und ich bin auch aufgeregt auf die anderen Texte, weil ja, es ist immer schön, neue, unbekannte Texte zu hören mit den Autorinnen dazu.
Also ihr werdet einfach nach dem Alphabet dann aufgerufen und jeder zieht sich das los, das ihm am unverdächtigsten erscheint, die Nummer 1 zu sein.
Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr wird es dann ernst für die Finalisten.
Wir beginnen mit Sina Ahlers aus Berlin. Aha. So.
Einzeln treten die Kandidaten vor und ziehen aus seinem Stapel Briefumschläge mit der Nummer ihres Startplatzes. Stolz wirken die 22, ausgewählt worden zu sein, aufgeregt und noch etwas fremd. Die Workshops am Vortag haben geholfen, so der Finalist Simon Liening, sich ein bisschen kennenzulernen.
Es gab vier Gruppen. Zwei Gruppen haben sich mit Texten tatsächlich also beschäftigt, also auch fortgeschrittenen Romanprojekten. Dann gab es noch eine Gruppe zur Rolle des Autors, auch in der Selbstdarstellung zum Beispiel, im Social Media und so weiter. Und ich war in der Gruppe, die Gruppe 4. Da ging es darum, was man beachten muss, wenn man so in den literarischen Betrieb startet, was es überhaupt alles gibt, also Agenten, Verlage, Verträge, was ist die VG Wort und Künstlersozialkasse. Und da wurden wir von Lucy Fricke sozusagen begleitet an diesem Nachmittag und die hat ja sehr viel berichtet. Das war sehr aufschlussreich und hat mir jetzt als jemand, der gar keine Erfahrung in dem Bereich hat, wirklich interessante und aufschlussreiche Einblicke gegeben. Und ja, das war eine gute Sache und auch eine schöne Möglichkeit, schon mal ein paar Leute hier kennenzulernen vor Ort und die Aufregung ein bisschen abzubauen am Tag vor den ersten Lesungen.
Die Teilnehmer dürfen nicht älter als 35 Jahre sein und noch kein Buch herausgebracht haben. Das sind die Voraussetzungen, um am Open Mic teilnehmen zu können. Aus rund 600 Einsendungen wurden die Finalisten 18 Frauen und 4 Männer in einem anonymisierten Verfahren ausgewählt. Ein besonders starker Frauenjahrgang, kommentiert der Leiter Thomas Wohlfahrt die Zahlen. Den Finalisten winken mehrere Auszeichnungen. Die Jury kann bis zu 3 Preise ausloben. Außerdem vergibt die Tageszeitung Taz als Medienpartner einen Publikumspreis. 6 Lektoren und Lektorinnen deutschsprachiger Verlage stellten sich dem Wust der Bewerbungen. Jeder prüfte knapp 100 Einsendungen und ist an diesem Wochenende als Pate an der Seite seiner Kandidaten, so Nadja Hartmann von der Frankfurter Verlagsanstalt.
Die Texte sind anonymisiert, man bekommt dann aber die Kontaktdaten, sobald das Verfahren dann geschlossen ist und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feststehen. Und da haben wir im Vorfeld schon telefoniert. Also gar nicht über den Text, sondern wirklich so, dass ich gesagt habe, dass man sich schon mal im Vorfeld einmal ein bisschen aneinander herantastet, sich schon mal einmal kennenlernt, bevor es dann hier ist. Es ist ja viel Trubel und man weiß gar nicht, wie viel Ruhe man hat, sich dann so auch zu zweit in einem Zweiergespräch mal einfach so ein bisschen anzunähern und sich kennenzulernen. Und deswegen hatten wir schon telefoniert und hier hatten wir jetzt eine Stunde Zeit, um so ein Vorgespräch zu führen. Da geht es dann aber gar nicht mehr so sehr inhaltlich, sondern wirklich ein bisschen darum, dass man natürlich auch so Aufregung nimmt und einfach irgendwie ins Gespräch kommt und einfach ein gutes Gefühl jetzt verbreitet, irgendwie, dass es noch eine tolle Sache ist, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und dass man sich auch so ein bisschen jetzt fallen lassen kann.
Den hohen Frauenanteil fand sie auch erstaunlich, sagt Nadja Hartmann. Alle 3 Texte, die sie ausgewählt hat, wurden von Frauen geschrieben.
Ich habe mir diese Frage überhaupt gar nicht gestellt, ob das jetzt eine Autorin oder ein Autor ist, sondern mich ja wirklich nur, was ich sehr schön fand, auch wirklich nur auf die Texte konzentriert. Und war dann aber auch überrascht, als es tatsächlich auch dann 3 Frauen waren.
Um 14 Uhr haben sich die drei Juroren Uljana Wolf, Thomas Meinecke und Clemens Meyer am Jurytisch eingerichtet. Nadine Sieger betritt die Bühne. Sie hat das Los mit der ungeliebten Startnummer 1 gezogen. Nadine Sieger ist gebürtige Berlinerin, lebt in Leipzig und hat bereits ein Medizinstudium hinter sich. Auch in ihrem Romanprojekt mit dem Arbeitstitel Irma geht es um Leben und Tod. Der Vater der weiblichen Hauptfigur ist am anderen Ende der Welt auf einer Karibikinsel gestorben. Die Rückführung seiner Leiche wird für die Tochter zu einer Reise in die Vergangenheit.
Ich erinnere mich, dass ich zum Zeitpunkt seines Sturzes, das ist bei uns mitten in der Nacht gewesen, 2 Uhr genau genommen, aufgewacht bin und auf die Toilette musste. Das passiert mir eigentlich nie. Und ahnungslos war ich auch, wie ich im Dunkeln durch meine Wohnung lief, bedacht, nicht gegen die Säule zu stoßen, die mitten in meinem Schlafzimmer einen Dachbalken trägt. Wie ich am nächsten Morgen müde zur Arbeit ging, an diesem schwülen Tag, und hoffte, er würde bald vorübergehen. Wie ich diesen Praktikanten ertrug, der nur auf seine Mittagspause lauerte, der mir gleich zu Beginn gesagt hatte, dass dort, wo er studierte, alles besser sei als bei uns, dass er eigentlich nur gekommen sei, weil es heißt, die Stadt habe ein gutes Freizeit- und Kulturangebot. Den und seinen Geruch nach durchzechter Nacht hätte ich mir sparen können, wenn ich gewusst hätte, dass mein Vater schon um 8 Uhr morgens, 2 Uhr nachts seiner Ortszeit, verstorben war. Doch Jacob rief mich erst am Nachmittag an und ich ließ alles fallen und fuhr nach Hause. Am Morgen nach dem Sturm die Nachrichten, die bis zu uns nach Mitteleuropa drangen, wo die meisten Menschen noch nicht einmal von der Existenz dieser kleinen Flecken in der Karibik wussten, deren Namen sie auch gleich wieder vergaßen. Bilder von zerstörten Häusern, überfluteten Straßen, auf denen Autos kopfüber zu liegen gekommen waren, von Booten, die der Sturm an Land gehoben hat, von abgeknickten Palmen. Die Menschen krochen aus ihren Verstecken. Weiter vor dem Bildschirm sitzen und starren, nicht essen, die Vorhänge zugezogen, um dem Tageslicht zu entgehen. Dann plötzlich ein verwackeltes Amateurvideo aus der Luft gedreht, das Rattern der Rotoren des Helikopters im Hintergrund, der Flughafen, die großen Hotels, die Spielhallen, der Supermarkt und das Krankenhaus, in das mein Vater noch ein paar Tage zuvor eingeliefert worden war, bevor er sich erbrach und bewusstlos wurde, waren verwüstet. Curaçao, der große Bruder, versorgte die Insel nach dem Sturm mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln. Dorthin wurden die Kranken evakuiert. Touristen, Geschäftsleute und Hilfsarbeiter von den noch ärmeren Nachbarinseln mussten ohne Strom und Leitungswasser auf der kleinen Insel ausharren. Die meisten Häuser waren zerstört. Es gab Sammelunterkünfte in Schulen, Kirchen oder Hotelfoyers. Erst Wochen danach gehen die ersten Passagierflüge wieder. Vor den Toten werden die Lebenden heimtransportiert.
Den Finalisten bleiben 15 Minuten für die Lesung. Wenn länger gelesen wird, klingelt ein Wecker, was an diesem Tag mehrfach geschieht. Nadine Sieger hat ihren Textauszug gut getimt. Nach 14,5 Minuten verlässt sie das Podium. Danach folgt ein Block mit lyrischen Texten, gelesen von Clara Heinrich, Manon Hopf und Lasse Jürgensen. Die semantisch komplexen Gedichte, der Rhythmus der freien Verse und die Wortneuschöpfungen fordern von den Zuhörern große Konzentration. Lasse Jürgensens Lyrik verortet seinen Urheber klar im Norden des Landes. Er kommt aus Schleswig.
Die Maulwurfpüppchen in den Puppenkleidern klönen Schnacken im Bücherschränkchen. Großmütterchens Liebfrauenmilch tropft von der Zaunlatte. Erde zu Erde. Frischkäse zu Konfitüre. Waldschrate und Mare haben Neid um deine Anrichte und Ruhe. Irgendwo hinter Hügeln singen noch Jüten über Spleen und Megalithen. Eine Schneiderlehre schimmert in der Kommode. Alles wird Sepiafarben und riecht nach Pferd und Sitzbankkörben. Irgendein Milchzauber macht Schemen den übergeschwulerten Morgenkaffee und lässt meine Madeleine modern. Das Leben im Lebkuchenhaus ist heutzutage nur noch Besenborstenstummel. Dachshaar stoppeln und Rungholt und Hügelgräber höhen. Alles das alte Radio und Schaum Strähne, Stroh und Grimoire, alles nur ein Holm und Hohn und bald Rungholt, alles gestoft, vermuchelt und vertüdelt.
In der Kaffeepause weicht die Konzentration fröhlichem Geplauder. Für manchen Gast war dieser Lyrikblock zu verrätselt.
Die erste Lyrikerin, da hatte ich noch, da habe ich noch auch ein Gehalt irgendwo entdecken können. Das hat mir schon gefallen. Vielleicht ist dann auch, sage ich mal, die Aufnahmefähigkeit dann schon erschöpft gewesen.
Es sind ja so viele Fremdworte, die man noch nie gehört hat. Ja, und bei denen man sich überlegt, ob sie was bedeuten oder ob sie einfach nur um den guten Schein willen gesagt werden. Ja.
Ich glaube, den LyrikerInnen hätte es besser getan, wenn es nicht so alles auf einmal gewesen wäre.
Also bis jetzt fand ich alles ganz toll. Ich mag Lyrik, also ich fand es gut bis jetzt.
Die Lyrikbeiträge hat Urs Engeler, Inhaber des Schweizer Verlags Rough Books, ausgewählt. Er ist an diesem Wochenende verhindert und wird von seinem Verlagskollegen Christian Philips vertreten.
Vorhin im Vorgespräch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Prosa-Abteilung kam heraus, dass es weniger experimentelle Formen gibt im prosaischen Bereich. Und da stellten wir fest, wahrscheinlich reichen alle, die etwas Experimentelles machen, es als Lyrik ein. Denn die lyrischen Formen, die uns erreicht haben, sind fast vollständig Prosa-Gedichte oder Prosaformen, die nicht so starke Referenzen auf Strophenformen oder ältere überlieferte Formen haben. Das heißt, ich glaube, es ist einfach der Bereich des Experiments.
Aus der Raucherecke winkt Buchpreisträgerin Inga Maria Mahlke, die auf eine Stippvisite vorbeigekommen ist. Sie gewann 2009 den Open Mic. Ein halbes Jahr später erschien ihr Romandebüt Silberfischchen, ein Blitzstart.
Na, ich musste. Ich hatte 50 Seiten, als ich mich beim Open Mic beworben habe und habe danach einen Vertrag mit einem Verlag unterschrieben und hatte dann ja nur noch 8 Monate, um die restlichen 150 Seiten dahin zu basteln. Und genau, dann musste ein Schnellstart sein.
Für die Finalisten des Open Mic ist es häufig das erste Mal, dass sie sich mit einem literarischen Text in die Öffentlichkeit wagen. Viele Gewinner haben sich später etabliert. Zsuzsa Bank etwa, Karen Duwe, Theresia Mora, Tilman Ramstedt und Inga Maria Mahlke. Denn der nach dem Vorbild des Klagenfurter Ingeborg Bachmann-Wettbewerbs organisierte Open Mic sorgt durch 2 Eckpfeiler für Qualität und Vernetzung. Zum einen mit der Vorauswahl durch Lektoren, was zugleich den Literaturbetrieb einbindet, und zum anderen durch eine unabhängige Jury aus Autoren.
Naja, es ist ja einfach im Literaturbetrieb eine andere Aufmerksamkeit auf den Texten sozusagen, wenn man damit am Open Mic teilgenommen hat. Und auch danach mit erscheinen viele Journalisten, die schon über den Open Mic berichtet haben, gucken dann natürlich auch weiter, wie sich die Bücher oder die Texte von dort entwickeln. Und ja, das macht auch einfach einen Unterschied für einen als Autor. Also für mich war es damals ein Start, um in die Szene reinzukommen, ganz klar.
Im 2. Nachmittagsblock gegen 16 Uhr betritt Lisa Krusche die Bühne, gemeinsam mit ihrer Lektorenpatin Nadja Hartmann. Lisa Krusche kommt aus Braunschweig und hat bereits am Klagenfurter Literaturkurs für den Nachwuchs teilgenommen, in der Branche liebevoll Häschenkurs genannt, weil er vor dem wichtigen Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis stattfindet. Nadja Hartmann sagt, sie habe sie ausgewählt,
weil das ein Text ist, der mich beim Lesen wirklich im Nacken gepackt hat und der mich gezwungen hat, da hinzuschauen, wo man normalerweise lieber wegsieht und in einen Schmerz hineinzuspüren, wo man, von dem man denkt, dass er eigentlich immer nur die anderen betrifft. Es ist ein Text, der sich mit existenziellen Themen befasst und der da Worte findet, wo Sprache an Grenzen stößt. Und was mich auch nachhaltig beeindruckt hat bei diesem Text, war die Entblößung, die er wagt. Sie liest den Text mit dem Titel Tralala im Kopf.
Vor einigen Stunden mit Paul telefoniert. Der Arzt hat am Nachmittag gesagt, entweder Darmentzündung oder Tumor und ihm einen Darmspiegelungstermin für den nächsten Tag gemacht. Auf keinen Fall Tumor, hat meine Mutter am Telefon beruhigend auf mich eingeredet. Auf der Suche nach dem Tröstlichen schleiche ich durch die Nacht, die erleuchtet wird von den die Farbe wechselnden Lichtern des Westbahnhof-Grillschilds. Es nieselt. In den Pfützen spiegeln sich die Straßenlaternenlichter und das ist schon mal etwas, das greift. Auch die Schatten der Bäume auf dem Asphalt wie Adern oder ein wirres Straßennetz. Oder die Regentropfen an der Autofensterscheibe. Auch der Industriegebiet Schaar mit all seinen Stillleben. Das Gefühl, verschwinden zu können. Dass niemand weiß, wo ich gerade bin. Dann ein Rhythmus. Ein Kellerfenster erleuchtet. Jemand, der es kann, spielt Schlagzeug. Ich wippe mit den Zehen. Das Gefühl von Unbedarftheit ist jetzt schon nur noch eine Erinnerung. Meine Mutter kann glauben, was sie will. Ich ahne oder weiß es längst, dass die Normalität mir wegglitscht. Überall reißt es schon, aber noch ist nichts zu sehen. Diagnose 1. Ich stehe auf, ich gehe joggen, ich dusche. Ich mache mir einen Salat. Ich bekomme einen Anruf. Ich stehe in meiner Wohnung und heule. Ich stehe in meiner Wohnung und denke, komisch, sieht alles noch gleich aus. Ich stehe in meiner Wohnung und denke, ich will hier nie wieder weggehen. Ich packe meine Sachen. Ich stehe hinter meiner Wohnungstür und denke, ich gehe da nicht raus. Wie lange kann man, wenn alles schon anders ist, noch so tun, als sei es das nicht?
Auch Firona Sironitsch, bald nach Lisa Krusche an der Reihe, war Teilnehmerin des Häschenkurses in Klagenfurt. Ihre Lektorenpatin ist Martina Wunderer vom Surkamp Verlag.
Mit Fiona Sironitsch besuchen wir eine Kirmes im Sommer. Es gibt Autoscooter und Fahrgeschäfte und Zuckerwatte. Es gibt Frauen und Kinder und Schützen. Es gibt die Erinnerung an Kirmesbesuche mit dem Vater als Kind. Es gibt Helen, die auf Gipssterne schießt und die Spinnerin, die Gras vertickt. Es gibt die Trottel, die am Boden bleibt und Matze mit den geschossenen Blumen im Haar. Es gibt die Heimkehr nach 5 Jahren und das Wiedererkennen von Gesichtern 5 Sekunden zu spät. Es gibt den Regen, der ins Lascheis fällt und es gibt die Angst, aus der Welt zu fallen. Fiona Sironitsch findet in ihrem dichten, vielschichtigen Text für diese Angst eine flirrende, rhythmische Sprache. Er fällt sich ins Wort, scheppert und plinkt, stockt und vibriert, bis die Gondel sich dreht und alles ins Chaos zu stürzen droht. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Lesung, Fiona Sironitsch.
Das ist der Sommer, in dem das Haus einstürzt. Mit einem Gewehr auf Gipssterne zielen, mit Luftdruck den Himmel öffnen. Aus der Nähe eine Blaskapelle. Die Spinnerin steht hinterm Autoscooter und verhandelt mit betrunkenen Minderjährigen. Sie verabschiedet sich mit Handschlag. So einem, bei dem man mehr austauscht als feuchte Grüße. Ich sehe, wie der eine ihr nachschaut, als sie leicht schwankend zu Mats und mir zurückkommt. Sie hält die ganze Zeit Ausschau. Sie ist heute mein Schießbodensponsor. Ich treffe genug Gipssterne, um einen Teddybären als Preis zu bekommen. Den gleichen Bären hatte ich als Kind. Er hat sein Halstuch. Ich habe ihn selbst geschossen. Er war kein Kuscheltier, er war eine Trophäe.
In den 20-minütigen Pausen zwischen den Lesungen verschwinden die drei Juroren Ujana Wolf, Clemens Meyer und Thomas Meinecke im Hinterzimmer, um erste Eindrücke auszutauschen. Meinecke sagt, sie seien sich häufig einig, welche Texte herausragten. Fast erstaunt sagt das der Mann, der als deutscher Pop- und Theorieliterat gilt.
Ich bin ganz überrascht, weil wir eben in der Jury, ich könnte mal so sagen, zwei Männer und zwei Feministinnen sind sozusagen. Ich würde mich jetzt sozusagen unter eher nicht unbedingt den genetischen Männern sozusagen so in dem Sinne sehen, dass ich das als einen Standpunkt betrachten würde, von dem aus beurteilt würde. Und ich habe gedacht, wir sind schon ganz schön heterogen, wir drei. Und dann habe ich aber jetzt den ersten Tag, wo wir uns nach jeder Runde unten in so ein kleines Zimmerchen zurückgezogen haben, um mal so ein kleines Zwischen- oder Vorresümee zu ziehen, waren wir uns sehr, sehr schnell einig über das, was uns allen drei gefiel. Ich glaube, es gibt keine schwierige Diskussion.
Letztlich, so Thomas Meinecke, sei es doch immer wieder die Sprache und der Mut zu einer ungewöhnlichen Form, die aufhorchen ließen.
Es gibt eine ganze Menge, finde ich, sehr konventionelle Sachen, von denen dann eben so ein paar andere eben auch irre sich abheben. Also ich finde das so ganz oft in meinem Beruf, also in dem Bereich der Literatur, dass da, was da alles zusammen in einem Raum sich einfindet, würde bei der Musik nicht so sein. Da hätte man sozusagen irgendeinen Zupfgeigenhansel neben einer Metalband.
Auch wenn sich die Urteile der drei Juroren schnell annähern, sei es doch nicht einfach, so Meinecke, einen Gewinner oder eine Gewinnerin herauszuheben. Denn hinter dem strahlenden Sieger stünden die enttäuschten Verlierer.
Generell finde ich immer bei so Wettbewerben schwierig, dass man eigentlich als jemand, der oder die nominiert wurde und eigentlich in so einer Art Hotlist gelandet ist, in dem Moment, wo der Preis dann nicht an einen selber geht, in so eine merkwürdige aussortierten Rolle gerät. Also das ist zum Beispiel beim Buchpreis sowas Verrücktes oder den Buchpreisen, dass Leute erstmal so einen Push kriegen und dann kriegen sie noch einen auf den Deckel. Und ganz unabhängig davon, seinen Weg zu gehen, hat bestimmt auch was für sich.
Clemens Meyer, der Leipziger Realist, rät etwas später im Saal den Finalisten, den Open Mic nicht nur als Wettbewerb zu begreifen.
Das sind ja junge Leute alles, darf ich das mit 42 auch mal sagen. Und also bei vielen denke ich, ja, das sind Talentproben eigentlich. Wir haben hier noch keine fertigen Texte. Also der eine mehr, der andere weniger. Aber hier sind eigentlich Leute, die sich ausprobieren, die noch ihre Richtung suchen, die ihren Tonfall vielleicht schon gefunden haben, aber noch experimentieren. Also man soll so einen Wettbewerb als Chance sehen, sich auch ein bisschen zu probieren. Und ohne Druck gar nicht so sehr gucken, was die Verlage und die Agenten sagen. Vollkommen uninteressant. Ein bisschen gucken. Und nicht umsonst, als junger Schriftsteller hat man das Privileg, noch rumzuprobieren. Und muss auch nicht immer alles gleich funktionieren. Aber interessant soll es sein.
Den letzten Block des Tages gegen 6 Uhr abends eröffnet Carla Hegerl. Die 29-Jährige studierte Biologie und danach literarisches Schreiben in Leipzig. Ihren Beitrag mit dem Titel Bambi reichte sie als Lyrik ein. Die kurzen Texte sind wie Fragmente in Takes unterteilt. Wer oder was Bambi die Erzählstimme ist, lässt Carla Hegerl im Ungenauen. Vielleicht ist es eine Form künstlicher Intelligenz, eventuell aus einem Labor in Chile oder vom Mars.
Take 1. 13.09.2018, 2.11 Uhr. Möglich ist, dass die Denkbarkeit sogenannter Junk-DNA unter bestimmten Wetterbedingungen für die Route dieses Geländewagens und die Austrocknung des Salar de Uyuni und anderen Kitsch verantwortlich ist und so weiter. Denken Sie dabei an Plüsch et al., so sorgfältig über die Gletscher gestülpt, dass... Check. Es ist 21.11 Uhr. Ich schließe alle Tabs und sage Verwaltung dazu. Ich denke an Fluffy-Dinge, zum Beispiel an Dekotulpen. Ich betrete eine sehr schöne, gläserne Kuppel mit ca. 70% relativer Luftfeuchtigkeit. Fact-Check. Ich messe das nach oder frage die Sociedad Química y Minera de Chile. Möglich ist die Shuffle-Funktion, denn sie bereitet mir Gänsehaut. Seit das Wetter sich nachhaltig in Santiago befindet, räume ich regelmäßig wenigstens meinen Schrank auf. Ich betrete das Altiplano innovativ und nachhaltig. Das heißt, ich überzeuge durch fachliche Kompetenz. Oh, cute animierte, scheinbar schwerelos über die spiegelnde Oberfläche des uralten Salzsees gleitende Babytiere. Die automatisierte Bilderkennung sagt Lithium-Ionen und Julio Ponce de Leroux dazu. In love with Veronica Pinochet Hiriart. Es ist 21.12 Uhr. Ich bleibe trotzdem.
Die sechs mit der Vorauswahl des Open Mic betreuten Verlagslektoren freuten sich, Texte auswählen zu dürfen, ohne das eigene Verlagsprogramm im Hinterkopf haben zu müssen. Der Open Mic biete Raum für experimentelle Formen, so Nadja Hartmann von der Frankfurter Verlagsanstalt, aber sie müssten ohne weitere Bearbeitung durch einen Lektor oder Agenten standhalten.
Bei den Texten war es natürlich so, dass man sich das genau so auf der Bühne vorstellen muss, auch genauso gelesen auf der Bühne. Es muss auch gelesen funktionieren, nicht nur beim stillen Lesen. Das sind dann schon so ein paar kleine Kriterien, die natürlich sich unterscheiden von dem Prüfen jetzt für den Verlag.
Gleich nach Carla Hegerl wird ein Text vorgetragen, der ebenfalls aufhorchen lässt, weil er sich semantisch und formal den Konventionen entzieht. Sina Ahlers kommt aus Stuttgart und hat in Berlin szenisches Schreiben studiert. Erste Stücke von ihr wurden auf Werkstattbühnen inszeniert. Ihr Lyrikbeitrag mit dem Titel Originale ist in Abschnitte unterteilt, die Übersetzungen ohne Ursprungstext präsentieren, erklärt die DTV-Lektorin und Patin von Sina Ahlers, Eva-Maria Kaufmann.
Es spricht immer ein Ich in 7 Abschnitten in jeder Übersetzung. Und mir gefällt der Gedanke, dass wir diesem Ich total nahe kommen und es vielleicht auch total gut kennen, obwohl wir es im Original nie gelesen haben. Viel Spaß.
Originale. Übersetzung 2. 1. Eines Nachts stieg ich in eine Streichholzschachtel. 2. Seit 2010 werden die Winter wärmer. 3. Von einer Brücke herunter habe ich einer leeren Autobahn meine Brüste gezeigt. 4. Nach dem Weinen und einer Nacht Schlaf ist es, als trüge man ein fremdes Gesicht. 5. In Bädern werden meine Gedanken zu Kacheln, die scharf von den Wänden fallen. 6. Wenn du dich einmal für den Wahnsinn entschieden hast, lässt er dich nicht mehr gehen. 7. Die Oberflächenspannung des Wassers trägt ganze Menschen. Übersetzung 3. 1. Das letzte Zündholz in einer Schachtel deutet das Scheitern schon voraus. Im schlechtesten Fall bekommt man im Moment der Zündung nicht mal eine Zigarette zum Glühen. Die Schwefelflamme duckt sich bei leichtem Nordostwind unter dem Objekt weg. Dann wird es dunkel. 2. Den letzten harten Winter habe ich verpasst. Der Schnee hing wohl so schwer über den Regenrinnen, dass es den Menschen zu gefährlich war, ihre Häuser zu verlassen. Wenn es ein Maximum an Häuslichkeit gibt, war das die letzte Chance. Mir bleibt nur noch das Stromern in der Welt. 3. Diese Gesellschaft ist ja so brav geworden. Ich langweile mich in meiner Generation beinahe zu Tode. Selbst mir fällt nichts mehr ein, womit ich provozieren könnte. Ob das mit den gelinde werdenden Strafen zusammenhängt? Ob man zu härteren Verstößen neigt, je brutaler die Bestrafung? Ich denke, der Mensch begehrt die heimliche Freiheit. 4. Wenn sich eine Verzweiflung im Gesicht festgreift, läuft Tränenflüssigkeit auch hinter die Haut. Und im Schlaf dann formen dir deine Träume ein zweites Gesicht, mit dem du morgen durch den Tag kommen musst, Kröte. 5. In manchen Familienhäusern gibt es Badezimmertüren, die nicht abschließbar sind. Es macht mir Sorgen, wie unterschiedlich Privatsphäre gehandhabt wird.
Am Sonntag, dem dritten und letzten Tag des Open Mic, kommen die Teilnehmer schon mit ihren Koffern zum Heimathafen. Sie wirken weniger befangen als am Anfang, haben sich miteinander angefreundet und an den Ort gewöhnt, auch wenn die Spannung auf das Urteil der Jury langsam steigt. Der diesjährige 27. Open Mic wird der letzte sein, den die Crespo-Stiftung als Hauptsponsor unterstützt. Es werde weitergehen, da ist sich der Leiter des Open Mic, Thomas Wohlfahrt vom Haus für Poesie, sicher, auch wenn er noch nichts Genaueres sagen kann.
Und das ist, bitte ich zu verstehen, im Moment wäre es nicht gut, wenn man das jetzt öffentlich verhandelt. Es wird gearbeitet an einem Strickmuster und das Strickmuster steht noch nicht, weiß auch noch nicht, in welche Richtung es denn jetzt ein Muster werden will. Also um es mal so zu sagen, das dauert noch ein bisschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zur nächsten Ausschreibung des Open Mics sehr klar sind, wissen, was wir zur Verfügung haben und in welche Richtung es gehen soll.
Gestrickt wird auch am Konzept, zum Beispiel an den Teilnahmebedingungen.
Wie ist das mit dem Alterslimit 35? Ne? Als wir das einführten, hatte das steuerrechtliche Hintergründe. Das ist mittlerweile weggenommen. Das ist zu überlegen, ob man das nicht aufgibt, weil das sind seltene, aber es gibt sie durchaus, die Debüts um 50 oder noch älter.
Selbst der Ausschluss nach schon erfolgten Veröffentlichungen steht zur Disposition. Denn die Publikationsformen haben sich in digitalen Zeiten vervielfältigt und sind schwer voneinander abzugrenzen. Überhaupt scheinen sich die Kategorien aufzulösen. Auch die Einteilung in Prosa und Lyrik, so Wohlfahrt, wirke angesichts der formalen Bandbreite der eingereichten Texte überholt.
Die Lyrik verändert sich Richtung lyrische Prosa, die Prosa wird lyrischer. Also ist man vielleicht besser, das sind also Fragen an mich auch oder an uns, die wir uns damit beschäftigen, ist man nicht besser aufgehoben, wenn man Sprachkunst sagt?
Mittlerweile hat sich der Saal gefüllt. Das Interesse ist am Tag der Entscheidung besonders groß. Als das Stimmengewirr abebbt und sich Jury, Finalisten, Lektoren und Besucher gesetzt haben, fasst Jutta Büchter vom Haus für Poesie das gestern Gehörte zusammen.
Wir waren in komischen und in tragischen Texten unterwegs. Wir waren nach dem Hurricane in der Karibik gleich neben Curaçao, im Dorf, am Dorfrand, im Artischockenfeld, in Familienhäusern mit nicht abschließbaren Toilettentüren, im Krankenhaus, im Schreibwarenladen, im Schwimmbad, im Polizeirevier, auf der Kirmes, auf dem Riesenrad, im Zirkus, im Nationalpark in Chile, im Museum ausgestopfter Menschen und auf dem Mars in einer Nische mit vielen Ichs, mit Vätern, die morgens baden, mit Vater, Mutter und Carola, mit Erna und Irma, der Spinnerin und Mats, mit Paul und Bambi und Stehpinklern in der Logosphäre und in etlichen Fachsprachen, zwischen den Sprachen, in Übersetzungen ohne Original, Codes und Archivnummer spielten mit, ebenso wie das Entenmuschelimperium. Einen Auftritt hatten auch Petersilie, Bärlauch und Kreuzkümmel und eine neue Generation von Nahrungsergänzungsmitteln.
Der Vormittag des Sonntags ist abwechslungsreich und gut gemischt. Simon Liening kriecht in den Kopf eines Läufers, dessen Gedanken um den Sieg kreisen. Katrin Pitz, die Maschinenbau studiert hat, seziert mit der Präzision einer Ingenieurin eine dörfliche Idylle.
An der Ecke trägt ein Schild das Wort unverzagt. Doch keine Rede kann sein von einem Zustand. Das habe ich beim Unverzagt geholt, sagt man. Und wovon man redet, ist Bürobedarf, Drucksachen, Einladungskarten vielleicht. Darunter eine Apotheke. Und das würde sich ja durchaus anbieten, dass man zunächst Heilmittel für alle Wehwehchen besorgt und dann unverzagt ist. In Wirklichkeit ist es ein Familienname, hast du mich einmal aufgeklärt. Noch weiter darunter der Ziegenberg. Darauf waren wohl wirklich einmal die Ziegen. Man hat sie ohne Mühe zum Marktplatz führen können. Auch auf dem Ziegenberg steht ein Brunnen, ein kleiner, unscheinbarer, im Grunde nur eine steinerne Säule mit einem Hahn, aus dem es läuft wie in ein Planschbecken. Da war nie jemand drin, soweit ich weiß. Auf dem Ziegenberg war einmal einer drauf. Da stehen Bänke im Halbkreis um den schmächtigen Brunnen. Da war einmal einer drauf, auf einer Bank und auf einer Frau. Zu beiden gab es Ringe und Menschen, die einen ähnlichen trugen. Einer dieser Menschen hatte einen Strick und einen guten Freund, der ihn herabnahm. Doch davon spricht man kaum. Eigentlich nur von der Bank, vom Ziegenbergficker, doch auch das äußerst zaghaft, hinter verschlossenen Türen oder einer Hand. Auch du flößtest mir ein, sag das bloß nicht, so kennt den hier jeder. Warum darf man es also nicht sagen?
Je mehr Texte zu hören sind, desto stärker stellt sich trotz der erstaunlichen Formenvielfalt ein Gefühl von Homogenität ein. Unter den Wettbewerbsbeiträgen fehlen politische, queere oder migrantische Perspektiven und Töne. Sie habe zwar einige dezidiert politische Texte unter den Bewerbungen gefunden, sagt Nadja Hartmann von der Frankfurter Verlagsanstalt, sie seien aber wegen formaler Mängel herausgefallen.
Ich hatte durchaus zum Beispiel Texte dabei, die dystopischer Natur waren, würde ich mal sagen, also die mit so dystopischen Atmosphären auch gespielt haben, auch viele Weltuntergangsszenarien, wo ich jetzt auch im Nachhinein nochmal geschaut habe, was wird eigentlich als Grund genannt, und weil ich dachte, wahrscheinlich eher vielleicht schillern da so, weiß ich nicht, ökologische Gründe oder sowas durch, und das waren tatsächlich eigentlich eher politische, also Kriege, dass Menschen sich bekriegen und eigentlich sozusagen man sich selbst zugrunde richtet, aber eben wirklich durch in kriegerischer Hinsicht, was natürlich durchaus was Politisches hat. Aber waren einfach noch nicht reif genug. Und genau, es gibt dann immer viele Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Manchmal liegt es auch wirklich einfach daran, dass ein Text da vielleicht gelesen nicht funktioniert. Oder genau, manchmal ist es stilistisch, sieht man, ist der Autor oder die Autorin einfach noch nicht weit genug.
Wenn politisch, dann feministisch. Clara Heinrich, aufgewachsen im österreichischen Hainburg an der Donau und jetzt in Berlin lebend, präsentiert wütende Gedichte gegen die Selbstoptimierung, gegen die geforderte Vereinbarkeit von erotischer Attraktivität und beruflicher Professionalität. Und Hanna Bründel, ebenfalls Österreicherin, findet in ihrer Lyrik starke Worte für eine Geburt und das Gefühl, den Herausforderungen der Mutterschaft nicht gewachsen zu sein oder gewachsen sein zu wollen.
Zuerst hatte ich noch gearbeitet gehabt. Am Vorabend hatte ich doch noch gearbeitet gehabt und jetzt ist ein Baby aus mir gefallen. Es hat mein junges Blut angezapft und sich daran betrunken. Es hat sich Platz geschaffen, wo Darmschlingen an Organen geklebt. Es hat sich Platz geschaffen und ich war bloßes Material für das Baby geworden. Als es fertig war, ist es unter mir auf die Erde geklatscht. Das Auto hat am Wegrand geparkt. Es hat angehalten, damit ich aussteigen konnte. Es hat den Blinker angetippt und angehalten, damit ich rausstürzen konnte. Der Natur hinterher, das Blut zwischen den Beinen, das Fruchtwasser zwischen den Beinen wie verkrustet auf dem Gras. Ein Abfallen von Flüssigkeiten, von Körperflüssigkeiten, die man absondert. Ein Gemisch aus Käseschmiere, aus Haut und Blut. Wie ich in der Schule gelernt gehabt hatte, ist das alles ganz natürlich gewesen. Ein Schädelknochen, tiefer Riss, Kluft. Mein Körper ist aufgebrochen, ist zerspalten, gesprungen. Ein sauberer Bruch, glatte Kante, Knacken, Nussschale, hintere Schulter über den Damm geboren. Es quoll. Es ist gequollen. Der Waldboden ist dunkel und brauchbar gewesen. Die Austreibungsphase ist vonstatten gegangen.
Thank you. In den Pausen zwischen den Lesungen werden am häufigsten die eher sperrigen lyrischen Texte von Carla Hegerl oder Hanna Bründel diskutiert.
Ich fand die letzten beiden Texte cool, also sowohl von der Vortragsweise als auch von den Ideen, die da drin verarbeitet wurden.
Ich schreibe selber und habe immer auch neben den alten Klassikern Interesse für zeitgenössische Lyrik. Vor allem, ich bin großer Fan von Uljana Wolf, aber auch von Prosa, von Kurzgeschichten. Und da war jetzt einiges geboten an erfrischendem, neuem, inspirierendem.
Auch im letzten Block des Sonntags geht es um den weiblichen Körper und den Blick auf ihn. Die Protagonistin in Anina Harps Romanauszug Nachbarschaft ist 10 Jahre alt.
Bei uns ist es nämlich so: Papa erntet die Früchte auf unserer Plantage hinter dem Haus und Mama hasst es, sie zu verkaufen, aber sie verkauft sie trotzdem jeden Tag. Papa sagt, wir sind alle ein Team, wir müssen alle mit anpacken. Mama sagt, Familienbetrieb ist zum Kotzen, krampfst dich kaputt und kommst kaum damit durch. Papa liebt aber die Früchte, er findet Früchte das Beste, was es gibt, auch wenn er sie gar nicht isst. Wegen Papas Früchten und Papas Plantage können wir im Sommer nie in den Urlaub fahren. Dafür fahren wir im Winter in die Berge, sagt er. Ich hasse die Berge. Ich würde lieber mal ans Meer fahren. Carmen fährt jeden Sommer ans Meer und ich war noch nie da. Letztes Jahr wollte Carmens Mama mich sogar mitnehmen deswegen, aber Mama hat Nein gesagt, weil sie dachte, ich ertrinke im Meer, weil Carmens Mama ihrer Meinung nach gar nicht weiß, wie man auf Kinder aufpasst, weil sie den ganzen Tag im Büro sitzt. Also sitze ich wie immer auf der öden Plantage zwischen den Bäumen oder mache Regenbögen mit dem Gartenschlauch. Regenbögen sind auch langweilig. Tom sagt, er geht jetzt dann weg. Dabei ist er nur 3 Jahre älter als ich und kann gar nicht einfach so weg. Es kotzt ihn langsam an, sagt er. Das beschissene Millennium haben wir vor 2 Jahren gefeiert und wir leben noch immer wie im scheiß Mittelalter. Noch nicht mal Internet kriegen wir. In der Schule haben alle Internet, nur wir nicht. Weil unsere Eltern so bio sind und gar nicht wissen, was sie mit einem Internet anfangen sollen. Ich kenne das Internet von Carmen. Wenn ich jetzt bei ihr bin, dann spielen wir nicht mehr mit ihren Polly Pockets, weil sie jetzt einen Computer mit Internet in ihrem Zimmer hat. Und das Internet ist schon ziemlich geil. Wir gehen immer auf X-Chat, das ist Carmens Lieblingsspiel. Wir klicken auf die Namen und dann chatten wir mit irgendwem und lachen eins ab und haben auch ein bisschen Angst, als hätte der Computer Augen. Wenn der andere fragt, wie alt bist du, lügen wir und schreiben 17. Und wenn er fragt, magst du CS, schreiben wir ja. Und wenn er nach einem Foto fragt, schreiben wir später. Und wenn er fragt, bist du nackt, schreiben wir fast. Und wenn er fragt, was hast du an, schreiben wir BH und Höschen. Und wenn er schreibt, ich öffne langsam dein BH, schreiben wir oh ja. Und wenn er schreibt, ich lecke deine harten Nippel, dann schreiben wir oh. Und wenn er schreibt, ich schiebe dir einen Finger in die Möse, schreiben wir a. Und wenn er fragt, was machst du mit mir, dann klicken wir schnell weg und ändern unseren Namen, weil wir nicht wissen, was wir mit ihm machen sollen. Alles, was wir wissen, haben wir bei X-Chat gelernt und es sind alles nur Dinge, die andere mit uns machen. Aber wir haben keine Ahnung, was wir mit ihnen machen sollen.
Anina Harps Lektorin Susanne Krones hat dieser Text vor allem wegen der Kinderperspektive überzeugt. So entstehe noch einmal eine neue Sicht auf eine sexualisierte Gesellschaft, meint die Penguin-Lektorin.
Also ich würde sagen, es waren ja sehr unterschiedliche Sprechweisen in diesem Open Mic, eine große Vielfalt von Genres. Und auch wenn es alles junge Autoren waren, war es eine große Spannweite des Alters der Protagonisten. Und diese Weiblichkeitsthemen sind deswegen auch in ganz unterschiedlichen Spielarten aufgetaucht, weil Weiblichkeit im Lebensverlauf ja auch was sehr anderes ist. Menstruation hat ja auch einmal eine große Rolle gespielt, also wie über Blut gesprochen wurde zum Beispiel. Sowas habe ich jetzt auch noch nicht gehört in so einem Rahmen, so klar und so tabulos.
Als alle Texte verlesen sind, zieht sich die Jury zur Beratung zurück. Finalisten und Besucher reden über die Wettbewerbsbeiträge. Die Raucher gehen vor die Tür. Die Spannung steigt merklich, auch wenn sich die Finalisten um Coolness bemühen. Nach einer halben Stunde werden alle wieder in den Saal gebeten. Der weiße Rauch sei aufgestiegen, so Veranstalter Thomas Wohlfahrt. Zunächst vergibt die Taz den Publikumspreis. Die Jury besteht aus 5 literaturbegeisterten Taz-Leserinnen und Lesern, die sich vorab um diesen Posten beworben haben und 2 Tage lang unerkannt im Publikum saßen. Jens Uthoff, Kulturredakteur der taz, bittet die fünf auf die Bühne.
Und das waren in diesem Jahr Axel Hannemann, Marc Moneta, Leila Katana, Lütfi Gützel und Niklas Buschmann. Ja, also vielen Dank euch fünf nochmal. Es waren tolle Diskussionen da unten im Keller. Ihr habt leidenschaftlich diskutiert und ich glaube, wir haben am Ende einen Sieger, eine Siegerin gefunden. Marc wird unser Jury-Sprecher sein und Marc gibt bekannt, wer der Sieger, die Siegerin ist.
Überzeugt hat uns der Sieger, Siegerinnen-Text, vor allem mit einer außergewöhnlichen Idee und einer starken, prägnanten und dichten Sprache. Wiederkehrende Motive in unterschiedlichen Bildern bieten der Leserin bzw. dem Leser eine Fülle von Interpretationsräumen. Wir freuen uns, den Taz-Publikumspreis an Sina Ahlers für ihren Beitrag Originale zu vergeben. Herzlichen Glückwunsch.
Sina Ahlers muss dann gleich nochmal auf die Bühne. Sie bekommt für Originale auch von den Open-Mic-Juroren Uljana Wolf, Thomas Meinecke und Clemens Meyer einen der beiden Nebenpreise. Ebenso wie Fiona Sironic für ihren Romanauszug Das ist der Sommer, in dem das Haus einstürzt.
Ja, und an mir ist es jetzt von uns sehr unterschiedlichen Juroren, Jurorinnen-Typen doch den Preis zu nennen oder den wir dann als Hauptpreis dann doch irgendwie gefasst haben.
Dann tritt Thomas Meinecke ans Mikrofon und entfaltet einen weiteren Zettel.
Einen Text oder mehrere Texte, die interessanterweise als Gedichte eingereicht wurden, aber eben doch auf eine bestimmte Weise ganz neu, ein ganz neues Genre hervorgebracht haben oder tun mit anderen da draußen in der Welt, auch in der digitalen solchen, als die meisten anderen Texte. Und deswegen fanden wir das interessant, ob man dem zum Beispiel überhaupt den Preis für Lyrik zusprechen wollte, weil eigentlich ist diese Welt schon so, dass diese Genregrenzen, über das jetzt schon öfter, worüber geredet wurde, im gewissen Sinne nicht so sehr durchbrochen wurden, als auch weggefallen sind durch ganz neue Arten der Kommunikation, des Kommunizierens, die natürlich digital sind, aber das Digitale besteht auch nicht nur aus Nullen und Einsen, sondern eben aus Glitches und auch dem Non-Binären. Man kann auch sagen, das Queere findet da besonders gut seine Ausdrucksform. Und deswegen haben wir die unter dem Titel Bambi versammelten Gedichte von Carla Hegerl ausgezeichnet.
Carla Hegerl erhält für ihre Bambi-Gedichtsammlung, die innovativer ist, als der Titel vermuten lässt, den Hauptpreis der Jury. Die Jurorin und Lyrikerin Uljana Wolf hebt vor allem Hegerls experimentellen Subjektbegriff hervor.
Es gibt Geländewagen, es gibt das Bambi, es gibt lange Zahlenketten, es gibt Babytierchen, die am Ende das Subjekt wegscrollen. Das heißt, es gibt eine ganz fluide Subjektposition, die irgendwie das Digitale einbaut, die Mythologinnen hat, die, ohne dass es aufgesetzt wird, sozusagen feministisch ist, marsianisch, human und so einen Forschungsdrang hat. Das hat uns sehr berührt.
Die drei Gewinnerinnen Sina Ahlers, Fiona Sironic und Carla Hegerl stehen mit ihren Blumensträußen auf der Bühne. Sie blinzeln ins Scheinwerferlicht und können es noch kaum fassen.
Das ist wirklich ganz hervorragend. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich freue mich sehr.
Ich habe einfach wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe irgendwie eher das Gefühl gehabt, so der Text eignet sich vielleicht nicht so sehr für so ein Format, für eine Lesung im Nachhinein, aber ja.
Ich habe die letzten zwei Tage echt zu wenig geschlafen und weiß nicht, ob das Zittern von der Aufregung oder von der Müdigkeit kommt. Also gerade bin ich echt so, einfach baff.
Juror Thomas Meinecke wendet sich noch an die Finalisten, die es nicht auf die Bühne zur Preisverleihung geschafft haben. So ein Wettbewerb sei wie eine Achterbahn, sagt er. Da gehe es rasant rauf und runter.
wenn ich dann so nach mehreren vielleicht ähnlichen Texten, die dort vorgelesen wurden, mir überlege, was vielleicht auch im Vorfeld alles aussortiert wurde, was mir vielleicht noch besser gefallen hätte. Ne? Das ist ja auch immer noch so ein, es sind ja mehrere Schritte des Auswahlverfahrens. Wir drei Endjuroren kriegen ja quasi die Essenz dessen, was übrig ist, im positiven Sinne. Aber ich denke dann immer, wahrscheinlich ist da noch ganz, ganz tolles Zeug, wo jemand traurig zu Hause sitzt und abgelehnt wurde.
Was raten Sie dem?
Weitermachen. Das ist ja nicht die einzige Instanz hier, durch die man muss. Ich bin ja nie durch sowas gegangen.
Die Jury hat sich für auffallend experimentelle Texte entschieden. Zwei der drei Preisträgerinnen, Carla Hegerl und Sina Ahlers, schreiben Lyrik, die nicht leicht zugänglich ist. Gerade die Hauptpreisträgerin Carla Hegerl verweigert konsequent klare Zuordnungen und Begrifflichkeiten, sodass ihr Beitrag nicht meine Wahl gewesen wäre. Interessant sollte es sein, sagte Juror Clemens Meyer. Das hat vermutlich den Ausschlag gegeben.
Höhenflüge der Jungen. Das Wettlesen beim Open Mic im Berliner Heimathafen Neukölln. Eine Reportage von Mechthild Landfermann. Ton Alexander Brennecke. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Jörg Plath.
Das Preisgeld von 7.500 Euro wird unter den drei Gewinnerinnen gleichmäßig aufgeteilt. So hat es die Jury bestimmt. Wichtiger dürfte für die jungen Autorinnen die Aufmerksamkeit der Literaturszene sein, die hohe Wahrscheinlichkeit, nun einen Verlagsvertrag zu erhalten und in ein, zwei Jahren ein Buch vorlegen zu können, mit dem sie, wer weiß, vielleicht in den nächsten Jahren den Finalisten der kommenden Wettbewerbe am Abend zuvor Mut machen können.